Und ich mag deine Zaubermacht. Ich mag die Tiere nachts im Wald, wenn sie flüstern, dass es schallt. Ich mag den Weg, ich mag das Ziel, den Exzess, das Selbstexil. Ich mag erschaudern und nicht zu knapp. Ich gebe jedem etwas ab. All das mag ich, all das mag ich.
So, hallo, Herr Elser. Moment, ich kann Sie noch nicht so gut hören. Ja, so, können Sie noch mal was sagen? Warum hören wir nicht? Okay, eine Sekunde, wir müssen noch mal. Hallo? Okay, wir hören Sie immer noch nicht sehr gut. Dann machen wir noch mal ganz kurz eine Pause.
Nein, danke.
Thank you. is a rich man. He wears a rich man's cloak. He gave me the keys to his kingdom coming. Gave me a cup of gold. He said, I have many mansions, and there are many rooms to see. But I left by the back door, and I threw away the key. And I threw away the key. Yeah, I threw away the key.
Jetzt haben wir sie.
Ja?
Wunderbar. Ja, wir haben es. Ja, Herr Elser, Sie sind Kurator im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt seit Oktober. Und ja. Sie sind jetzt auch verantwortlich sozusagen für das Veranstaltungsprogramm. Mit der Übernahme dieser Ausstellung, die von der Kulturstiftung des Bundes ja auch finanziert wurde, Shrinking Cities,
ja.
Die jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet sozusagen gezeigt wird, was verspricht man sich da gerade im Architekturmuseum in Bezug auf bestimmte Aktivierung von bestimmten Städten, gerade auch in der Rhein-Main-Region?
Ja, ich denke, man kann das so unter mindestens zwei Gesichtspunkten sehen, die Ausstellung Shrinking Cities. Also zum einen geht es um ein Thema, was seit jeher die Architektur und auch den Städtebau immer bestimmt hat, nämlich das Phänomen, dass nicht alles immer weiter wächst. Wir sind ja ziemlich darauf programmiert, uns das so vorzustellen. Jedes Jahr macht jedes Unternehmen mindestens 5-10% mehr Gewinn. Die Städte wachsen, alles gedeiht wunderbar. Das ist ja aber eigentlich nicht so. Städte schrumpfen auch. Und das Städteschrumpfen, das kann man sich auch nicht so organisch vorstellen, dass sie immer kleiner werden, sondern die werden immer löchriger, immer perforierter und drohen sozusagen ihren inneren Zusammenhalt zu verlieren. Also dieses Phänomen, was viel zu wenig berücksichtigt wurde bisher, was ursprünglich mal von den Erfahrungen in Ostdeutschland nach der Wende dann ausgelöst wurde, so entstand diese Ausstellung. Dieses Phänomen zeigen wir hier in einer weltweiten Zusammenstellung von Beispielen. Und dann gibt es gleichzeitig, das war eigentlich ja Ihre Frage, gibt es so eine Art Hessen-Sektion. Und davon versprechen wir uns, dass die Handlungsmodelle, die die Ausstellung anbietet, also da werden 10 Stadttypen entwickelt, 10 Stadttypen, die mit dem Phänomen Schrumpfung umgehen, dass möglicherweise einer dieser Typen auch in hiesigen Verhältnissen in irgendeiner Weise vielleicht Anwendung finden könnte oder Anregungen darstellen könnte.
Ja, man will ja die Attraktivität steigern und versucht deshalb, und das ist so ein Ziel dieses Kulturstiftungen-Projektes, die schrumpfenden Städte von unten anzustoßen. Und in welcher Weise versucht man das zum Beispiel dann durch solch eine Ausstellung zu erreichen?
Ja, ich meine, da geht's in erster Linie mal um Denkmodelle, also Denkmodelle, die man vielleicht so eins zu eins jetzt gar nicht so leicht in die Tat umsetzen kann, weil sie auch unser bisheriges Bild von Stadt ziemlich stark in Frage stellen. Also ein Beispiel ist die Vorstellung, dass sich gewissermaßen dieser Gegensatz von Stadt und Land, den man so bisher gekannt hat, dass der sich immer stärker auflöst. Also es ist beispielsweise vorstellbar, und das gibt es zum Teil auch schon. Also in Leipzig beispielsweise findet man das, dass es einerseits so eine geschlossene gründerzeitliche Bebauungsstruktur gibt. Dadurch, dass aber Leute wegziehen, es gibt nicht so viele Arbeitsplätze, der Wirtschaft geht es auch nicht so gut, wird dieses eigentlich ideale geschlossene Stadtbild allmählich immer stärker durchlöchert. Das heißt, es gibt dann Lücken, es werden Bauten abgerissen, es entstehen plötzlich viele kleine Parks zwischen den Gebäuden. Und die Frage ist, sieht man darin eine Bedrohung und will man das wieder so herstellen, wie es vorher war? Also quasi das gründerzeitliche Bild, oder kann man darin neue Qualitäten entdecken? Also mit so einer durchgrünten Stadt, die gleichzeitig sehr kompakt ist und gleichzeitig sehr durchlöchert, dann umzugehen.
Da hatten wir in der ersten Stunde ja einen Bericht über Detroit, und da ist ja auch in der Ausstellung ein Beitrag, wie in Detroit dann Landwirtschaft oder die Leute Gemüse anbauen auf Brachflächen.
Ja, genau. Also ich meine, das ist, muss man sich natürlich anschauen, ob das jetzt unbedingt so Modelle sind, wie man sie auf hiesige Verhältnisse übertragen will. Dort ist es auch ein soziales Phänomen. Also die Leute bauen ja Gemüse jetzt nicht nur an, weil plötzlich Platz im Überfluss vorhanden ist, sondern halt auch, weil das einfach ihre Nahrungsquelle ist. Ich glaube, von solchen Verhältnissen sind wir hier noch weit entfernt, aber andererseits, warum eigentlich nicht? Also warum kann es auch nicht in den Städten sozusagen kleine Formen der Landwirtschaft und der Selbstversorgerwirtschaft geben?
So eine durchgrünte Stadt, das wäre ja auch eine Möglichkeit, um quasi die Stadtflucht etwas zu stoppen, weil das ist ja auch gerade in den neuen Ländern auch und in den USA besonders ein Phänomen, dass immer mehr Leute nach draußen ziehen, um da ihr eigenes Häuschen und mit Garten zu haben, weil man immer da sagt, ja, die Kinder, die können dann im Garten spielen und in der Stadt ist alles so gefährlich, und wenn man jetzt in der Stadt mehr Freiflächen hat, wäre dieses Argument, würde ja auch entfallen.
Ja, also da muss man sich sehr genau anschauen, und ich glaube, da findet man dann auch Modelle, die durchaus zukunftsweisend sind. Also ich würde sagen, man hat ja im 20. Jahrhundert, also nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade mit dem Modell der durchgrünten Stadt, das hat ja ziemlich Furore gemacht. Aber das waren halt alles öffentlich bewirtschaftete Grünflächen zwischen Hochhausscheiben, und dass das eher nicht die richtige Richtung war, sondern man wirklich eher über private Gärten, aber dann mitten in der Stadt nachdenken muss, das ist schon Neuland, das man da betreten kann. Und das gerade durch solche Phänomene, wie man sie in Detroit beobachten kann, auch angestoßen werden kann. Also das ist eigentlich wunderbar, dass jemand im Zentrum eine ähnliche Wohnqualität, eben Häuschen im Garten hat, wie man das sonst nur in der Peripherie findet.
Das ist natürlich immer das Problem, weil einerseits kann man ja auch sagen, dass eine bestimmte Dichte da sein muss, um eine Stadt funktionsfähig zu halten und um die Infrastruktur zu erhalten, wie öffentliche Verkehrsmittel, und andererseits aber auch, dass die Leute ihren Freiraum haben wollen.
Ja, das sicherlich. Also da die richtige Balance zu finden, das ist in der Tat nicht so einfach. Also das, möglicherweise entstehen dann aber auch andere Formen, das zeigt auch die Ausstellung. Ich selbst bin da auch ein bisschen skeptisch bisweilen, aber die Ausstellung hat so unter der Kapitelüberschrift kommunizierende Stadt, werden Modelle vorgestellt, wie man durch mediale Vernetzung, durch sozusagen lokale Radiostationen, das ist ja in dem Beispiel hier an Ort und Stelle ganz gut, da andere Formen von Vernetzung entstehen lässt. Das heißt also nicht mehr diese Vorstellung, ich gehe, um mich auszutauschen auf den Marktplatz, sondern ich habe hier so mein Community Radio und binde mich da in irgendeiner Weise ein. Also ich weiß nicht, ob das so wirklich was ersetzen kann, was man so unter Urbanität versteht, aber es ist zumindest mal eine Komponente, die da in der Ausstellung angesprochen wird. Da werden verschiedene Modelle gezeigt, wo man sowas gemacht hat.
Das ist ja, die Auswahl der Modelle ist ja auch ganz unterschiedlich. Einmal etwas utopische Modelle wie so ein aus einem stillgelegten Industriegelände, da so eine Art Universität oder was mit, wo die Unterrichtsräume in Zügen sind.
Ja.
Und andererseits auch ganz konkrete Sachen wie, dass quasi von unten Sportstätten geschaffen werden oder irgendwelche Skaterbahnen.
Ja, das ist so ein Beispiel, wo man quasi einfach einen Plattenbau dazu hernehmen kann mit diesem ganzen Gebäude. von denen ja viele abgerissen werden in Ostdeutschland, die einfach als Sportstätten umzunutzen und da halt sehr spezielle Sportarten zu machen, für die man halt keinen Rasenplatz braucht, sondern Mountainbiker, die durchs Treppenhaus fahren oder Leute, die an der Fassade hochklettern. All solche Modelle sollte man, finde ich, ohne Berührungsängste diskutieren, weil das ist ja auch in der Ausstellung zu sehen. Also mit den Relikten des 19. Jahrhunderts der Industrie funktioniert es ja wunderbar. Wenn man so in Duisburg schaut, so ein ehemaliges Zechengelände, da stehen da jetzt quasi Ruinen rum und alte Hochöfen, und die haben eine ähnlich suggestive Wirkung und Präsenz und geheimnisvolle Kraft wie solche antiken römischen Ruinen. Und warum kann es nicht auch gelingen, sozusagen leerstehende Häuser, die wir immer eher als bedrohlich empfinden, zu verkehren ins Gegenteil, nämlich zu einer fast utopischen Freifläche, die man mit ganz anderen Funktionen belegen kann.
Ja. Aber sehen Sie nicht da auch eine Gefahr drin, dass durch solche Projekte auch wieder eine Gentrifizierung eintritt, dass dann dadurch Gegenden wieder hip werden, aber dann auch solche alternativen Nutzungen verdrängt werden?
Ja, das mit der Gentrifizierung ist natürlich schon immer eine Frage, ob sowas passiert.
Wobei das natürlich auch bei einigen Projekten natürlich auch gewünscht wird.
Ja, das ist halt so, also man kann es ja so sehen, vielleicht muss man das auch so ein bisschen aus dieser, vielleicht muss man da auch ein bisschen die Berührungsängste verlieren und sagen, also solange es gewissermaßen möglich ist, dass die Leute, die dann durch solche Prozesse vielleicht vertrieben werden, einen gleichwertigen Ersatz bekommen, ist es vielleicht ein ganz natürlicher Prozess. Also genauso wie das Wachsen und Schrumpfen von Städten ein quasi natürlicher Prozess ist oder ein ganz normaler Prozess. Natürlich ist er nicht, weil er ist von Menschen gemacht und unterliegt quasi im Wirtschaftssystem und seinem Auf und Ab. Aber so dieses Auf und Ab von Städten und Stadtregionen, das geht einher mit dem Umsiedeln innerhalb von Gebieten, der Umwertung, also einem permanenten Prozess. Also ich glaube, da sollte man auch nicht zu sehr auf so allzu stabile Zustände hoffen und bauen.
Im Architekturmuseum findet ja zeitgleich auch eine Ausstellung über Megapolis, über koreanische Architektur statt. Ist das eigentlich Zufall, dass Sie da so diese asiatischen Boomtowns mit den schrumpfenden Städten gleichzeitig da Ausstellungen präsentieren?
Nee, das ist natürlich kein Zufall, sondern ein Programm. Also, dass man in einem Geschoss, man sieht quasi die beiden Seiten einer Münze in den beiden Geschossen. Deswegen ist es, glaube ich, gerade im Moment eine sehr spannende Kombination. Wir machen das gelegentlich, nicht immer bei den Ausstellungen, aber da hat es sich angeboten, das so zu programmieren, dass man da auf der einen Seite die Boomtowns sieht, und auf der anderen Seite eher die schwierigeren Regionen. Wobei diese Boomtowns und auch Seoul, auch wenn man sich zum Beispiel Tokio anschaut, also Tokio ist natürlich eine wirkliche Megacity, aber wenn man sich dann mal im Detail anschaut, ist es ja dann auch zum Teil doch wieder ein Dorf. Also man wundert sich ja, welche Dichte man zusammenbekommt an Bevölkerung, in dem jeder in seinem Häuschen wohnt. Also die haben dann zwar nur einen sehr kleinen Garten, aber Tokio, das ist sozusagen vorne die Hochhäuser und hinten die kleinen Hütten.
Und jetzt in Bezug auf die Ausstellung Shrinking Cities, es werden ja 6 Fallbeispiele auch vorgestellt und es gibt auch die Ausstellungszeitung, die auch eben diese kritische Analyse dieser Fallbeispiele darstellt. Und auf der Karte dazu, und darüber haben wir uns ein bisschen gewundert, ist dann neben Halle, Leipzig, Leinefeld, Duisburg, Ruhrgebiet, Manchester und so weiter, ist dann Dietzenbach zu finden. Wie kommt das und wurde denn auch von einer weiteren Gruppe dann über die Region Hessen und auch Frankfurt nochmal gezielter gearbeitet?
Ja, also es ist so, dass das gab beispielsweise eine Studie, die wir in der Ausstellung, wo wir quasi einen Auszug aus dieser Studie präsentieren, zur Bürostadt Niederrad. Da ist es ja so, dass Also während, man kann es ja gerade in den Zeitungen verfolgen, während Eschborn boomt, und das schaut eigentlich auf so auf den Bildern genauso aus wie in Niederrad, liegt Niederrad eher, geht es in Niederrad nicht so gut, es sind sehr hohe Leerstandsquoten, obwohl es ja eigentlich perfekt nah zum Flughafen liegt und so weiter. Und da wurde dann überlegt, wie man mit diesem Phänomen umgehen kann. Also wie weit kann man beispielsweise Bürogebäude aus den 60er Jahren, die jetzt am momentanen Immobilienmarkt nicht so gut Absatz finden, weil die Geschossdecken zu niedrig sind, was lässt sich die ganze IT-Infrastruktur nicht richtig unterbringen, schaut auch ein bisschen schäbig aus und so weiter, wie man in solchen Strukturen möglicherweise Wohnraum unterbringen kann und dann einen Strukturwandel in solchen Gebieten herstellen könnte. Also das ist so ein Beispiel, dass es natürlich ist das hier auch eher eine Wachstumsregion, aber hier gibt es auch immer wieder einige Flecken, wo sich das nicht ereignet und die quasi die Chance bieten, auch unkonventionell darüber nachzudenken, wie man, was man hier machen könnte. Also nicht im Sinne eines alles muss ständig irgendwie wachsen und wenn wo was nicht wächst, dann müssen wir sofort handeln, sondern man kann ja auch in diesen Schrumpfungsprozessen so kleine alltägliche Utopien sehen. Also da bietet sich vielleicht die Möglichkeit, in solchen nicht unter Wachstumsdruck stehenden Bereichen andere Lebensbedingungen mal auszuprobieren.
Ja, manchmal könnten dann schon Steuervergünstigungen auch in Bezug auf bestimmte Standorte vielleicht dafür sorgen, dass es diese Abwanderung nach Eschborn oder so nicht gibt. Das könnte es vielleicht vereinfachen, manchmal dann solche Aktivierungen von bestimmten Regionen oder zu ermöglichen. Aber in Bezug auf Dietzenbach wurde denn da auch etwas mehr gesagt, also oder herausgefunden oder erarbeitet jetzt, wie sich gerade Dietzenbach verändert mit den verschiedenen Brennpunkten, die es da so gibt?
Also das Dietzenbacher Beispiel habe ich jetzt gerade gar nicht so parat.
Okay, dann gehen wir darauf nicht ein, aber können Sie vielleicht noch was zum Veranstaltungsprogramm sagen?
Ja. Also das machen wir zusammen mit dem Stadtsalon. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die in Frankfurt regelmäßig stattfindet. Gibt es auch eine Webseite, also wenn man Stadtsalon Frankfurt mal bei Google eingibt, dann findet man das. Mhm. Das geht aus von einem Netzwerk von Architekten und Stadtplanern, die heißen BB22. Und wir als Architekturmuseum machen zusammen mit diesem schon bestehenden Format Stadtsalon eben eine Reihe von 4 Veranstaltungen zu verschiedenen Themen der Region. Die erste fand jetzt gerade am vergangenen Montag im Flughafen statt. Mhm. Das war auch ein sehr ungewöhnlicher Ort, weil das ist so eine von der Fraport so eine Infozone zwischen Fernbahnhof und Terminal 1. Mhm. Und dort über den Flughafen zu sprechen, über sozusagen Wachstumsmöglichkeiten, auch das Ganze sozusagen, natürlich kann man das dann auch kritisch sehen oder kann sich dann auch die Frage stellen, also nicht nur in Bezug auf den Fluglärm, sondern auch in Bezug auf vielleicht Konkurrenzen zu anderen Standorten, von Niederrad war ja schon gesprochen worden, auch das mal zu analysieren, ist der Flughafen, also das ist eine Frage, die man sich stellen kann, ist der Flughafen eigentlich eine Stadt? Also hat er urbane Qualitäten oder ist das eigentlich nur eine riesige Ansammlung, wo so Leute durchgeschleust werden auf dem Weg zum Flugzeug? Und das ist ja eigentlich dann doch eher, hat das ja mittlerweile doch eher einen städtischen Charakter. Also es wird ja auch sehr viel Geld dort damit verdient, dass Leute eben nicht nur fliegen, sondern auch einkaufen oder Zeit verbringen. Und also so, das
aber
war die erste Veranstaltung.
Will man sich dort einrichten, ist dann eher die Frage.
Ja, also bei der Veranstaltung habe ich auch gelernt, das wusste ich vorher nicht, dass es also eine Familie gibt, die am Flughafen lebt. Das ist irgendwie der Direktor des Sheraton mit seiner Familie. Das sind die einzigen offiziellen dauerhaften Bewohner. möglicherweise gibt es da noch andere auch, aber das ist so die einzige offizielle Bewohnerschaft. Das ist die Frage, ob dann da unbedingt auch man Wohnraum schaffen sollte. Aber warum eigentlich auch nicht? Aber auch, selbst wenn man nicht dort wohnt, ist ja die Frage, wie benutzt man das? Und sind das öffentliche Räume? Was kann man dort machen? Welche Aufenthaltsqualität hat es? Das waren Fragen, die auf der Veranstaltung diskutiert wurden. Mhm. Und an den nächsten Montagen geht es dann weiter mit drei anderen Themen. Das geht einmal um die Kreativszene in Frankfurt und möglicherweise den Verlust der Kreativszene, so Abwanderung Richtung Berlin, das ist vielleicht ein Stichwort. Mhm. Dann geht es um den demografischen Wandel. Immer mehr werden immer älter. Was hat das für Konsequenzen für die Städte?
Mhm. Da gibt es ja auch die Idee von Herrn Meckler, dass es da wieder eine Zurückwanderung in die Städte gibt, weil es eben im Grunde auch für ältere Leute bequemer ist, ja, in der Stadt zu wohnen.
Ja, deswegen kann man das Phänomen, denke ich, auch nur begrüßen, weil in der Tat entdeckt man da in dem Moment, wo man nicht mehr Auto fahren kann oder vielleicht nicht mehr will, die Qualitäten und das, was immer so jetzt als Renaissance der Innenstädte propagiert wird, dass die Qualitäten einer dicht bebauten, zu Fuß erreichbaren Stadt, die sind ja überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Also man muss sich ja jetzt vielleicht nicht unbedingt die Altstadt zurückwünschen, aber man kann ja doch sagen, es gibt große Vorteile, wenn man alles zu Fuß erreicht.
Wo kann man sich dann informieren, wenn man über diese Stadtsalons, wenn man sich dafür interessiert, wo die stattfinden und auch über die Ausstellung?
Das Deutsche Architekturmuseum hat eine Webseite, wo man sich informieren kann. Das ist dann www.dam, also Deutsches Architekturmuseum-online.de, also -online.de. Da gibt es unter Veranstaltungen dann eine Liste mit allen Veranstaltungen. Besonders hinweisen möchte ich noch darauf, nächste Woche am Donnerstag müsste das sein, am 24. ist Holger Lauinger da. Da zeigen wir einen Film, einen Film von Holger Lauinger, ist ein Regisseur, der sozusagen dieses Thema schrumpfende Städte als Dokumentarfilmer bearbeitet hat. Und zwar bei dem ersten, es ist so eine, wird glaube ich eine Trilogie, aber bei dem ersten Teil hat er sich mit städtischen Regionen beschäftigt und beim zweiten Teil, den wir jetzt zeigen werden, eben nächste Woche, auch in Anwesenheit des Regisseurs, er kommt zu Besuch, steht für Diskussion zur Verfügung. Also wenn er da ist, da zeigt er den zweiten Teil und da geht es um das Phänomen der Landbevölkerung gewissermaßen. Also quasi die Landwirtschaft nimmt immer mehr ab und ländliche Regionen verlieren Einwohner. Was macht man eigentlich in solchen Situationen? Wie richten sich die Leute da ein? Wie geht man damit um?
Und da Sie ja jetzt neu am Architekturmuseum sind, sind Sie aus Frankfurt?
Nein, also
Sie kommen aus Berlin.
Naja, auch nicht wirklich. Nein. Also ich bin sozusagen schon hier in der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens aufgewachsen.
Ah ja.
Auf der anderen Seite von hier aus gesehen. Also Mönchhof-Dreieck da hinten raus. War dann in Berlin, war dann in Wien und bin jetzt nach 15 Jahren wieder nach Frankfurt zurückgekehrt. Aber war vorher nicht wirklich Frankfurter, sondern so einer dieser Umlandbewohner, der einer der vielen quasi, die dann irgendwann anfangen zu pendeln.
Ja, wunderbar. Dann bedanken wir uns für das Gespräch.
Ja,
und
gerne.
Ja, dann noch eine gute Zeit in Frankfurt.
Dankeschön. Danke.
Bis dann.
Tschüss.
The dead see through the eyes of the living. The dead know all of our names. Powerless to stop us repeating the same careless mistakes that they made. There are cities underneath cities, cities beneath the sea, in deserted towns and burial mounds. There is beauty that no one will see. And the magic of stones when taken back home is left on the beach.
So, nach diesem Lied von Gravenhurst Cities Beneath the Sea und dem Gespräch mit Herrn Elsner vom Deutschen Architekturmuseum kommen wir jetzt zu einem Beispiel von Stadtumbau hier in der Nähe. Und das ist ein Beispiel, wie man mit einem sozialen Brennpunkt in Offenbach umgegangen ist. Östlich vom Stadtgebiet Offenbach, zwischen den Bahnstrecken nach Hanau und nach Biber. Von Baggern aufgewühlter Boden, neue Straßen, die noch ins Nichts führen, Bauschilder, hier entstehen Einfamilienhäuser, 5 Zimmer, 136 Quadratmeter. Nichts erinnert mehr daran, dass hier bis zum Jahre 2002 1500 Menschen lebten. Wo heute unter dem Namen Waldheim Süd, die Gartenstadt, Doppelhaushälften verkauft werden sollen, befand sich der Stadtteil Offenbach-Lohwald, benannt nach den Eichenbäumen, deren Rinde die Gerber der früheren Lederstadt zur Gerbung benutzten. Entstanden war die Siedlung hinter der Eisenbahn aus einem Schrebergartengebiet. Wegen der Wohnungsnot wurden viele Gartenhäuser schon vor dem Krieg dauerhaft bewohnt. Im Dritten Reich wurde ein Siedlungsprojekt für Rüstungsarbeiter dort erstellt. Nach dem Krieg kamen ausrangierte Eisenbahnwaggons und Zeilenhäuschen zu den Gartenhütten, die von Flüchtlingen und Ausgebombten bewohnt wurden. Die Menschen, die hier in den 40er und 50er Jahren lebten, waren zwar arm, aber noch nicht ausgegrenzt. Später wurden Obdachlosenhäuser und Wohnsilos gebaut, jedoch ohne Toilette und Wasseranschluss. Als Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule vor 10 Jahren ein Projekt mit dem Thema Armut in Offenbach durchführten, erfuhren sie Folgendes. Die Bewohner standen unter Aufsicht des Ordnungsamtes, wurden eingewiesen und sollten aus eigener Kraft in ein geregeltes Leben zurückfinden. Die Menschen passten sich dem Status an, der ihnen zugeschrieben wurde. Anfang der 60er Jahre kam dann das Drei-Stufen-Modell. Das bedeutete, wenn die Leute sich gebessert hatten, durften sie in die nächste Stufe ziehen. Mit verbesserten Wohnverhältnissen. Auch dieses Modell ist gescheitert. Viele hatten keine Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Es gab für sie nur Fremdbestimmung durch das Amt. Aus einem Polizeiprotokoll Ende 1968: Polizeieinsätze sind sozusagen das einzig Mögliche. In den 70er Jahren plante man, das Gebiet in ein normales Wohngebiet umzustrukturieren. Neue Wohnhäuser sollten gebaut werden, Firmen angesiedelt werden und das Gebiet an den Nahverkehr angeschlossen werden. Doch statt der vorgesehenen kleinen Häuser wurden fünfstöckige Wohnblocks errichtet, die in den 90er Jahren bereits sanierungsbedürftig waren. Die Schüler schreiben über die Wohnbedingungen im Lohwald. Das Umfeld der Lohwaldsiedlung gleicht einem Ghetto. Dies wird dadurch charakterisiert, dass Sozialwohnungen in monotoner Bauweise dicht besiedelt aneinandergereiht sind. Durch die Schrebergärten und Zeilenhäuser wird das Bild stärker hervorgehoben. Für die Bewohner gibt es keine großen Einkaufsmöglichkeiten in ihrer näheren Umgebung. Sie haben lediglich die Möglichkeit, an einem kleinen Kiosk Einkäufe, zum Beispiel Zigaretten, Getränke, Zeitschriften usw. zu erledigen. Sie sind darauf angewiesen, außerhalb der Lohwaldsiedlung einzukaufen. Im Lohwald gibt es kaum Freizeitaktivitäten für die Kinder und Jugendlichen, außer ein Fußballverein, eine Jugendbegegnungsstätte und ein Spielplatz. Das Familienleben in abgesonderten Unterkünften ist unter dem Niveau sozial- und familiengerechter Standards. Es besteht ein hoher Kinderreichtum, problematische Familienverhältnisse, wenig geplante Lebensführung, oft Berufslosigkeit und Arbeitsentwöhnung. Durch mangelhafte Schulbildung haben die Jugendlichen meist keinen Hauptschulabschluss, dadurch finden sie sehr schlecht eine Lehrstelle. Viele Bewohner erfahren gesellschaftliche Herabsetzung, Ächtung und Stigmatisierung, mit den Folgen von Resignation und dem Gefühl des Ausgeschlossenseins auf Seiten der betroffenen Bürger. Viele Kinder und Jugendlichen empfinden Armut noch nicht so gravierend. Sie sehen auch die Möglichkeit, auf dem schwarzen Markt an Geld zu kommen. Und die Konsumfähigkeit ist in ihren Augen ein sicherer Einstieg in die angestrebte Bürgerlichkeit, die sie aus dem Wohngebiet Lohwald bringen soll. Soweit aus dem Text, den die Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule vor 10 Jahren über den Lohwald geschrieben haben. Der Ausländeranteil lag im Lohwald mit 35% nur leicht höher als im Offenbacher Durchschnitt von 30%. Statt einer Sanierung beschloss die Stadt Offenbach am 20. Mai 1999, die Bewohner des Stadtteils auf andere Stadtteile aufzuteilen und die Wohnhäuser abzureißen. Davon waren auch die alteingesessenen Lohwäldler betroffen, die hauptsächlich in den Zeilenhäusern lebten. Der Stadtteil Lohwald war 2003, bis zum die Abrissbagger kamen, nur noch eine Geisterstadt mit leerstehenden Häusern, zertrümmerten Mauern und zerborsteten Scheiben. Wie die Stadt Frankfurt mit dem Baugebiet Riedberg, will auch Offenbach mit der Neubebauung des ehemaligen Lohwalds, wenn auch im kleineren Stil, Bevölkerung in der Stadt halten, die die Mittel hat, sich ein Eigenheim zu leisten. Zumindest ein ehemaliger Bewohner des Lohwalds könnte sich vielleicht bald ein Häuschen im neuen Wohngebiet Waldheim Süd leisten. Mark Medlock, der Gewinner der 4. Staffel der Fernsehshow Deutschland sucht den Superstar, wohnte zwischen 1986 und 1997 im Lohwald. Doch dieser verkündete, dass er nach seinem Umzug nach Köln Offenbach keine Tränen nachweint.
Show her off. You like to think highly of these and mistakes that you made. She's a friend of a friend. Pretty fight in a dress. Just a goodbye. Engine underneath someone else's radio.
So, das war Tiff Merritt mit dem Titel Neighborhood. Und zum Abschluss der Sendung noch etwas, eine etwas karikierte Stadtbetrachtung über Abrisse in Berlin von dem Texaner R.W.B. McCormack, der das Buch Mitten in Berlin geschrieben hat, Feldstudien in der Hauptstadt.
Berlin wurde heute fertig und kann morgen wieder abgerissen werden, ist eine Maxime, die man hier schnell lernt. Berliner sind in allen Epochen nonchalant mit historischer Bausubstanz umgesprungen. Friedrich II. Ließ den Rundbau für die Kadettenausbildung durch einen rechteckigen ersetzen. Das Umgekehrte wäre ihm auch eingefallen. Zum Fin de siècle stimmten die Abgeordnetenkammer einen Abriss mit der Begründung zu, auch ein Bauwerk bleibt nicht immer bestehen. Tritt ein besseres oder auch nur ein gleich gutes an seine Stelle, so wird man es verschmerzen können. Von dieser Logik wurde ausgiebig Gebrauch gemacht. Die Abbruchpläne waren randomisiert. Rokoko und Klassizismus sind gleichermaßen berücksichtigt worden. Auch war es gleichgültig, ob in einem Anwesen einmal ernste Forscher wie Humboldt oder Leibniz oder lediglich Dichter wie Lessing und Heine gewohnt hatten. In unserer Zeit sind disponible Gebäude wie das Prinz-Albert-Palais und unwiederbringliche Kleinodien wie das Bootshaus des Friedrichshagener Damenruderclubs plattgemacht worden. Ost und West standen sich beim Abreißen in nichts nach. In der DDR reagierte manchmal nicht Hammer und Zirkel, sondern Spitzhack und Abrissbirne. Auf der historisch bedeutsamen Fischerinsel Stralau blieb kein Stein auf dem anderen. Das barocke Stadtschloss wurde in die Luft gejagt. In der Abrisskommission saßen Kurt Liebknecht, dessen Onkel vom Balkon eben dieses Gebäudes seinerzeit die Republik ausgerufen hatte. Der Westen ließ sich auf den Potlach ein und sprengte die Krolloper, worauf der Osten keck ein Barockschloss in Pankow opferte. Praktische Gründe hatte die Beseitigung der Versöhnungskirche an der Bernauer Straße. Sie verhinderte den Sichtkontakt zwischen zwei Wachtürmen. Ein politischer Hintergrund ist beim Abriss der ständigen Vertretung in Niederschönhausen zu erkennen. Kaum fertiggestellt, war sie wegen der deutschen Einheit überflüssig geworden. Hochpolitisch auch die Vorgänge um das ehemalige Gefängnis von Rudolf Hess in der Spandauer Hermannstraße. Nach seinem Tod wollten die britischen Besatzer verhindern, dass dort eine Wallfahrtsstätte für Neonazis entsteht und walzten den Bau nieder. Heute steht auf dem Grundstück eine Kaufhalle, die nur in puncto Ladenschluss kontrovers diskutiert wird. Die rege Abrisstätigkeit hat im Stadtgebiet für den Fremdenverkehr nutzbare Freiflächen entstehen lassen. Eine Nichts-steht-mehr-Tour führt den Besucher über eine Strecke von 5 Kilometern an Gebäuden vorbei, die man sich vorstellen muss, weil sie nicht mehr existieren. Das Besondere ist, hier werden alte und neue Gebäude abgerissen. Der Sportpalast, im Krieg zerstört, nach dem Krieg wieder aufgebaut, wurde bald wieder demoliert. Aus weitgehend unbekannten Gründen, sagt unser Bedeker. Neubau und Abbruch gehören zusammen wie Schall und Wahn. Ja, sie bedingen sich sogar gegenseitig. Eine Grundsanierung bildet die Ouvertüre zur Beseitigung. Je behutsamer eine Renovierung, desto prompter wird ein Bau dem Erdboden gleichgemacht. Der moderne Demolitismus ist eine ideologiefreie, parteiübergreifende Bewegung, die epidemische Formen annimmt und neuerdings auf die in der Stadt lebenden Ausländer übergreift. Polen und Ungarn reißen ihre alten Botschaften ab und bauen neue. Rationale Begründungen fehlen nicht immer. So musste die Laubenkolonie Kürbiskern, eine alte Schmiede und eine Kohlenhandlung, dem Bau eines Autobahntunnels weichen. Ferner ist der Abbruch eine erprobte Lösung für soziale Probleme. Nach der Bevölkerungsexplosion im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde die Stadtverwaltung der zahllosen Barackensiedlungen nicht mehr Herr und ließ sie abreißen. Heute ist der verwahrloste Sozialpalast an der Palaststraße, wo nacheinander 2 Sportpaläste standen, abbruchgefährdet. Doch wird man den Abbruch wohl eine Sanierung vorausschicken. Gefährdet ist außerdem das ghettoartige Hansaviertel, stolz der Interbau von 1957, sowie die Galerie Lafayette an der Friedrichstraße, weil dort in schwer berechenbaren Abständen Glasscheiben auf den Gehweg stürzen. Abbruchreife haben außerdem erlangt das Forumhotel am Alexanderplatz sowie die Stufenbauten am Gendarmenmarkt. Wenn Renovierung ein Fingerzeig für den bevorstehenden Abriss ist, muss man auch um den neuen Reichstag bangen, der den Ansturm von Architekturbegeisterten nicht unbeschädigt überstanden hat. Die Brandschatzung des Theaters Fürst Oblomov quittierte eine Kulturzeitschrift mit den Worten: Naja, hübsch waren die Räumlichkeiten sowieso nicht. Man könnte diesen Kommentar als historisch gewachsenen Fatalismus interpretieren. Zwischen den Zeilen ist aber frohe Erwartung herauszulesen. Der Abriss kann zur Droge werden. Das einzige Bauwerk, das verdient abgerissen zu werden, war die Mauer. Und gerade deren kärgliche Reste wurden zu Kultgegenständen.
Soweit R.W. B. McCormack aus seinem Buch Mitten in Berlin, Feldstudien in der Hauptstadt.
Ja, wir bedanken uns bei unseren Gästen heute, Donald Vaughan, der über Detroit erzählte, und Oliver Elser aus dem Deutschen Architekturmuseum, der über Shrinking Cities, die Ausstellung, die bis 17. Februar noch dort zu sehen ist, berichtet hat. Und einen Download der Sendung kann man unter fehe.org, also fehe.org, unter Axiom finden. Ja, wir verabschieden uns hier im Studio, Felicia Herrschaft.
Und Stefan Kyrileis. Unser Thema heute war schrumpfende Städte. Ihr hört uns wieder am nächsten Monat, wieder am dritten Mittwoch von 14 bis 15 Uhr Aktion. Von 14 bis 16 Uhr Aktion, das Wissenschaftsmagazin. Wie immer mit einigen Pannen, aber immer wieder interessant.